Ihr Lieben, in unserer Umgangssprache hat sich die Erinnerung daran erhalten, dass Menschen nicht allein aus eigener Kraft sind, was sie sind und dass sie etwas tun aus eigener Inspiration. Es gibt ja so Sprüche wie der gute Geist des Hauses. So heißen nämlich Menschen, die irgendwie ja den Frieden im Haus bewahren. Und dann gibt es zum Beispiel noch so bei Sportveranstaltungen, zum Beispiel bei den Olympischen Spielen, den Geist der olympischen Bewegung bzw. Olympischen Spiele. Und wenn man fair miteinander umgeht, wenn man korrekt miteinander umgeht, dann spricht man auch vom Sportgeist. Da ist der Geist am Werk. Und auch wenn irgendwie ein Einfall gekommen ist, dann war es plötzlich ein Geistesblitz. Und natürlich wissen auch die meisten, was es heißt, total begeistert zu sein. Also wenn man, das bin ich jetzt vielleicht nicht, wenn man aus einem Opernkonzert kommt oder Operaufführung oder wenn man vielleicht von einem guten Theaterstück nach Hause kommt. Man ist begeistert. Vielleicht aber auch von einem Urlaub. Davon kann ich vielleicht eher reden. Oder von einem richtigen Rockkonzert. Oder vielleicht ein Naturschauspiel. Man ist begeistert. Man ist beeindruckt. In dem allen drückt sich eine Erfahrung aus. Das ist für das Zusammenleben der Menschen, für das Leben jedes Menschen, nicht nur auf das Machbare und das Berechenbare ankommt, sondern es passiert noch mehr. Es ist irgendwie nicht mit natürlichen Worten zu beschreiben oder mit natürlichen Begriffen, auch nicht mit der Wissenschaft irgendwie beweisbar. Und dann spricht man von dem Geist. Da ist was am Werk, da ist jemand am Werk. Und wir sagen Geist. Und das ist ein Bild, was wir nutzen, um das zu beschreiben, was vor sich geht. Was wir einfach nicht mit unserem Verstand vielleicht fassen können. Und wir Christen reden vom Heiligen Geist. Was oder wer ist der Heilige Geist? Letzte Woche habe ich schon erwähnt, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland nicht weiß, was Pfingsten ist. Und ich nehme mal ganz stark an, dass die meisten in Deutschland nicht wissen, was der Heilige Geist ist. Vielleicht haben sie von diesem Heiligen Geist schon gehört, aber wer, was, wozu, weshalb, warum es diesen Heiligen Geist gibt, wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Irgendwie ist es einfach, von Gott zu reden. Es ist auch einfacher, von Jesus zu reden, vor allem von Jesus, weil er ja irgendwie greifbarer ist. Wir wissen, wir haben Geschichten in der Bibel, die berichtet sind. Aber wenn man über einen Geist redet, dann fällt es doch schwer, es zu begreifen, etwas nachzuvollziehen. Es ist irgendwie sehr vage, schwammig. Man kann es irgendwie nicht fassen. Und die Bibel hat viele Aussagen über den Heiligen Geist. Und es sind eher so kleine Puzzlestücke, die einen Eindruck davon geben, was bzw. wer der Heilige Geist ist. Und wenn man alle zusammennimmt, dann hat man natürlich einen großen Eindruck von dem. Und ein Bibeltext über den Heiligen Geist steht im Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 5 bis 15. Und ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung die Verse mal vor. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn ihr seid erfüllt mit tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Hier spricht Jesus über den Heiligen Geist. Malen wir uns erstmal vor Augen, welche Situation oder in welcher Situation Jesus das seinen Jüngern, also seinen Nachfolgern erzählt. Jesus ist in Jerusalem eingezogen. Seine letzten Stunden verbringt er jetzt mit seinen Jüngern. Sie sind zusammen und Jesus redet mit ihnen über sein Gehen und über das, was seine Nachfolger erleiden werden. Wer Jesus nachfolgt, der wird gehasst. Wer ihm nachfolgt, der wird verfolgt und er wird getötet. Und die Jünger werden immer trauriger, weil sie merken, oh, Jesus meint das ernst. Er wird gehen und er verheißt uns eigentlich nicht so gute Dinge. Eigentlich erwartet Jesus jetzt eine Frage ihrerseits. Aber die Jünger bleiben stumm. Er kann sich in ihre Seelenverfassung hineindenken, dass ihre Herzen voll Trauer sind. Die Jünger müssen sich ihm gegenüber nicht verstellen und Jesus lässt sie trauern erstmal. Doch er reagiert wie ein guter Seelsorger. Er übergeht ihre Tränen nicht und er kündigt ihnen dann etwas an. Und durch diese Worte möchte er ihnen Trost spenden. Nun kündigt er den sogenannten Parakleten an, was in vielen Übersetzungen mit Beistand, mit dem Helfer, mit dem Anwalt oder auch Tröster übersetzt wird. Jesus meint damit den Heiligen Geist, der auch Geist der Wahrheit genannt wird, so wie in unserem Bibelabschnitt. Und er fügt hinzu, dass es gut ist, es ist so gut, wenn ich gehe, dann kommt nämlich dieser Helfer. Jesus bietet diesen Helfer, also seinen Geist, aber nicht als einen billigen Ersatz an, sondern als eine Kraft, die etwas bewirkt. Diese Kraft wird wirken unter seinen Jüngern, das sagt er. Der Heilige Geist ist also keine Verlegenheitslösung, kein schlechter Ersatz für den Eigentlichen, also für Jesus. Man könnte sogar sagen, dass der Heilige Geist ein Gewinn ist, ein Zugewinn. Die damaligen Jünger waren zeitlich und örtlich begrenzt mit Jesus unterwegs. Und wenn er fortgeht, was nun? Was kommt danach? Wie soll es weitergehen? Wie soll man weitermachen? Und was ist mit denjenigen, die Jesus nicht kennengelernt haben? Die ihm nur gehört, also vom Hörensagen gehört haben? Oder uns, die 2000 Jahre später leben? Und deswegen ist es so wichtig, dass der Heilige Geist kam. Er ist nämlich ein Gewinn an Trost und Geistesgegenwart. Dieser kommende Paraklet, dieser Geist, ist Stellvertreter Jesu. Er ist im Grunde genommen die Präsenz Jesus. Jesus Christus ist im Geiste mit uns, bei uns und in uns. Wir sagen ja oft dieses Sprichwort, ich bin im Geiste mit dir. Und Jesus ist es tatsächlich, er ist im Geiste mit uns. In den Versen 14 und 15 wird diese enge Bindung vom Vater Jesus als den Sohn und der Geist beschrieben. Und das, was der Geist sagt und macht, ist identisch mit dem, was Jesus oder was von Jesus kommt und was demnach auch vom Vater kommt. Nicht mehr und nicht weniger als durch Jesus selbst wird der Geist der Wahrheit lehren. Also es ist kein billiger Ersatz, sondern es ist ein Gewinn, weil wir plötzlich alle diesen Parakleten haben. Und wir sind nicht mehr zeitlich und örtlich begrenzt. Hören und reden ist identisch mit dem, was Jesus vom Vater in die Welt gebracht hat. So wird die Einheit der Lehre und der Verkündigung auch sichergestellt. Das, was Jesus angefangen hat, wird auch weiterhin fortgefahren durch den Geist. Jesus wirkt also durch den Heiligen Geist. Es gibt hier drei Punkte, die Jesus hier erwähnt, die der Geist macht. In Vers 8 werden alle die Punkte genannt und danach werden sie jeweils mit einem Satz erklärt. Der Heilige Geist öffnet die Augen für erstens die Sünde der Menschen, zweitens für die Gerechtigkeit und drittens für das Gericht. In Vers 9 lautet es, er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünden bestehen, darin, dass sie nicht an mich glauben. Fakt ist, dass der Mensch von Anfang an ein Sünder ist. So ist das die Lehre von die biblische Lehre. Niemand ist davon ausgenommen. Die Bibel bezeugt, dass der Mensch gleich nach seiner Schöpfung sich gegen Gott gerichtet hat. Der Grund ist die Selbsterhöhung. Der Mensch will selbst Gott spielen. Dadurch hat sich der Mensch von Gott entfernt. Die Folgerung waren viele Einzelsünden, weil der Mensch das Richtige in Gottes Augen nicht anerkannte. Er wollte selber sagen, was richtig und was falsch ist. Wie kommt man nun da raus? Einfach aufhören damit? Und genau da steckt dann natürlich das Problem, dass der Mensch von sich aus nicht mehr aufhören kann, Gott zu spielen. Wir können von uns aus nicht mehr zu Gott kommen. Daher ist Gott zu uns Menschen in der Gestalt von Jesus Christus gekommen. Jesus hat Rettung gebracht. Aber haben alle Menschen damals auf Jesus gehört? Wer hat ihm geglaubt? Welche Menschen haben Jesu Botschaft wirklich aufgenommen? Das war eigentlich nur eine ganz kleine Schar von Menschen, von Leuten. Als Jesus sagte, warum der Heilige Geist kommen wird, wusste er, was mit ihm passiert. Die Sünde, dass die Leute nicht an ihn glauben. Sie haben nämlich geschrien ans Kreuz mit ihm. Die Sünde der Ablehnung Gottes gipfelt in der Ablehnung Jesu. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, die bösen Menschen damals. Das war nur ein Problem damals, nicht von heute. Wir haben das nicht mehr. Wir leben 2000 Jahre später. Kann man das so sagen? Und ich würde sagen, nein. Auch heute noch lehnen Menschen Jesus ab. Es gibt viele Menschen, die schon von ihm gehört haben, aber ihn nicht anerkennen. Die ihn ablehnen. Sie treffen eine Entscheidung gegen ihn. Damit die Menschen jedoch erkennen, dass sie gegenüber Gott in ständiger Ablehnung leben und stehen, sendet Jesus seinen Geist, den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist macht etwas möglich. Er gibt den Menschen die Erkenntnis, die Einsicht, dass der Mensch sich von Gott abgewendet hat. Und in unseren christlichen Kreisen spricht man dann von der Sündenerkenntnis. Das ist denn die große Sünde in meinem Leben, die ich erkenne, dass ich Gott in meinem Leben eigentlich ausgegrenzt und abgelehnt habe. Wie das passiert, wird in unserem heutigen Bibelabschnitt nicht erwähnt. Der Geist wirkt auf zwei Seiten. Einmal wirkt er im Herzen der Menschen, damit die Botschaft von Jesus Christus nachvollziehbar wird. Auf der anderen Seite nutzt er auch verschiedene Kanäle, um die Botschaft von Jesus Christus zu verkünden. Zum Beispiel durch eine Predigt, zum Beispiel durch Gespräche mit anderen Menschen, durch Die Bibel, indem man sie liest. Und dann fällt es der Person wie Schuppen von den Augen. Das macht der Heilige Geist. Das ist so ein kleines Geheimnis, ein Mysterium, wie das alles angestellt wird. Nun sollten wir uns aber auch hier drinnen, in unserer Gemeinde, nicht allzu sicher verstehen. An Jesus glauben heißt nicht nur, das Heilsgeschehen Jesu zu erkennen und damit auch meine Sünde. Glauben heißt auch, dass ich ihn anerkenne, also dass ich Jesus anerkenne und bekenne. Richtiger Glaube fordert auch eine Entscheidung für Jesus. Eine Entscheidung für mein ganzes Leben ist es dann. Und wenn wir über das ganze Leben mal nachsinnen, wird uns auffallen, dass unser Leben aus ganz verschiedenen Bereichen besteht. Wenn ich mich also für Jesus entscheide, dann übergebe ich alle meine Lebensbereiche ihm. In den letzten Taufkursen, die Stefan und ich durchgeführt haben, haben wir immer einen Zettel ausgeteilt. Die Überschrift war Brief an Jesus. Und da war ein kleiner Text: Ich gebe dir mein ganzes Leben, denn du sollst der Herr meines Lebens sein. Und so weiter. Und da sind dann auch ganz viele Bereiche aus dem Leben aufgelistet. Die sind zwar nicht alle vollständig, man kann da noch welche eintragen, wenn man mag, aber die geben einen Eindruck von dem, was unser Leben alles betrifft. Das ist grundsätzlich mein Wille, mein Denken. Das sind meine Begierden, meine Leidenschaften. Das sind aber auch, es ist auch mein Zuhause. Das ist meine Zeit. Es ist mein Geld. Das sind auch die Traditionen, mit denen ich verbunden bin. Alles gebe ich Gott. Und die Liste ist, wie gesagt, nicht vollständig. Die Frage ist, ob ich in meinem Leben noch Bereiche habe, in denen ich Jesus ablehne. Und ich hatte einmal eine Beziehung mit einem jungen Mädchen, das ist schon fast 15 Jahre her. Und es hat sich dahin entwickelt, dass ich mich entschieden habe, Jesus aus dieser Beziehung auszugrenzen. Kurz danach, oder kurz nachdem die Beziehung dann in die Brüche gegangen ist, wurde mir bewusst, was ich da eigentlich gemacht hatte. Mir wurde meine Sünde bewusst, indem ich die Beziehung, so wie sie stattgefunden hat und wie es mir damals in meinem Teenie-Alter möglich war, reflektiert habe, konnte ich das ein bisschen nachvollziehen. Und auch mit Gesprächen oder in Gesprächen mit anderen Menschen über diese Beziehung haben mir die Augen geöffnet, was da eigentlich verkehrt gelaufen ist. Wo hast du noch Sünde in deinem Leben? Wo grenzt du Gott aus? Wo lehnst du Jesus ab? Der Heilige Geist deckt die Sünde auf. Er öffnet die Augen für die Sünde. Er öffnet aber auch, der nächste Punkt, die Augen für die Gerechtigkeit. In Vers 10 steht, er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Die Gerechtigkeit, die Jesus hier meint, ist nur im Blick auf sein Leben zu verstehen. Die Menschen damals haben Jesus als Sünder verurteilt. Sie meinten, er sei ein richtig schlimmer Sünder. Sie haben ihn auf die schlimmste Art und Weise hingerichtet. Sie haben ihn gekreuzigt. Das Kreuz stand im Grunde genommen für die schlimmsten Verbrechen. Da waren nur die schlimmsten Menschen der Welt, hingen an dem Kreuz. Es war also das Symbol schlechthin für Sünde. Und Jesus wurde als Sünder verurteilt. Die Menschen glaubten in Recht zu sein mit dieser Kreuzigung. Sie hatten anscheinend die richtige Vorstellung von dem, was Gerechtigkeit sei. Aber würde ein Sünder, ein Ungerechter von Gott erhöht werden? Nee, eigentlich nicht. Aber Jesus wurde in den Himmel erhöht. Er ist zum Vater zurückgekehrt. Demnach kann er ja gar kein Sünder gewesen sein. Und der Geist ist nun dafür zuständig, meine verquerte Vorstellungen von Gerechtigkeit gerade zu rücken. Anders als wir vielleicht erwarten, sagt Jesus, dass Gott gerecht ist. Und mit dem Begriff der Gerechtigkeit beschreibt er eigentlich die Treue Gottes. Die Treue Gottes zu seiner Schöpfung. Er, Gott, ändert sich nicht. Er bleibt derselbe verlässliche, mir zugewandte Gott. Und es ist egal letztendlich, was ich mache. Er bleibt dabei. Diese Gerechtigkeit bleibt bestehen, dass er mir zugewandt bleibt. Und der Heilige Geist öffnet mir die Augen dafür, dass Gott mir zugewandt ist. Der Heilige Geist öffnet die Augen für diese Gerechtigkeit. Gott ist gerecht. In Vers 11 sagt Jesus, und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. In dieser Welt gibt es neben dem Heiligen Geist andere Kräfte. Ich habe von dem Sportgeist gesprochen, von dem Geist, der in den Olympischen Spielen herrscht, von dem Hausgeist oder auch von der Begeisterung oder von dem Blitzesgeist. Man muss sich aber auch vorstellen, dass es nicht nur gute Kräfte gibt in dieser Welt. In der Bibel wird es Satan, Teufel genannt. Das sind böse Kräfte, es ist eine böse Kraft, eine Macht des Bösen. Und sie haben nur ein Ziel. Dass wir Menschen in unserer Sünde bleiben und damit auch in unserem Tod. Jesus gibt uns hier die Zusage, dass es ganz egal ist, was diese Mächte treiben. Wie sie uns vielleicht ängstigen. Wie sie uns verunsichern. Wie sie vielleicht uns auch richten wollen. Die Macht des Bösen ist nicht grenzenlos. Sie ist nämlich begrenzt. Sie ist nicht endgültig, sondern sie ist, ja, im Grunde genommen ist schon das Urteil über diese Macht gesprochen. Am Ende gilt nämlich diese Treue Gottes. Am Ende bewahrheitet sich die Möglichkeit des Glaubens. Am Ende steht die Herrlichkeit Gottes, denn Jesus ist mit uns und ja, Jesus ist mit uns und das, was er gesagt hat und was er vorgelebt hat, das wird uns dann auch zeigen, wie die Herrlichkeit Gottes aussieht. Der Heilige Geist öffnet uns da die Augen für. Er schenkt uns dadurch Trost und die Erkenntnis, dass diese Kräfte gerichtet sind. Sie haben letztendlich am Ende keine Macht über uns. Wir haben also diesen Heiligen Geist, den Parakleten von Jesus bekommen und er wirkt. Er wirkt gegen diese Kräfte, die Geister, die uns bei der Sünde halten wollen. Doch diese haben, man kann sagen, verloren. Und das soll uns trösten. Und warum haben sie verloren? Weil Gott gerecht ist. Er hält seine Treue und kommt uns Menschen entgegen. Und das soll uns trösten. Und damit wir Gott nicht mehr ablehnen und wirklich Leben empfangen, weil das Leben von Gott kommt, werden unsere Sünden aufgedeckt. Und das soll uns ebenfalls trösten, dass wir bei Gott sind. Der Heilige Geist ist also eine Kraft von Gott. Eine Kraft, eine Bewegung, die unverzichtbar ist für uns. Und auf die kommt es an. Ohne diesen Heiligen Geist gibt es kein Leben. Ohne diesen Heiligen Geist gibt es kein Glauben. Ohne Heiligen Geist keine Gemeinschaft mit Gott. So. Jetzt haben wir, es war jetzt ziemlich theoretisch alles, wie der Heilige Geist wirkt. Und wir wollen jetzt auch viel praktischer werden. Weil wir alle haben Erfahrungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Ja, Sündenerkenntnis ist eine Sache. Die Gerechtigkeit sehen ist eine Sache. Oder vielleicht auch das Gericht über andere Mächte schon zu sehen, ist auch eine Sache. Und der Heilige Geist hat noch viel mehr offen. Zum Beispiel im Galaterbrief werden die Geistesfrüchte erwähnt. Und da ist nun eine Frage an dich. Wo hast du in deinem Leben schon Momente der Liebe, der Freude, des Friedens, der Geduld, der Freundlichkeit und Güte und Vertrauen erfahren? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Vertrauen. Und der Heilige Geist wirkt noch anders. Er schenkt uns Gaben. Wir hatten Anfang des Jahres ein Gabenseminar, das Dienstseminar. Wie bin ich begabt? Was hat Gott mir geschenkt? Und was schenkt mir der Heilige Geist? Wie befähigt er mich? Und dafür soll es nun Zeit geben auch, dass wir uns gegenseitig berichten, wie der Heilige Geist unter uns wirkt, auf diese verschiedenen Arten und Weisen. Geht mal in euch und fragt euch, was habe ich mit diesem Heiligen Geist erlebt? In Bezug auf vielleicht meine Geistesgaben, die ich geschenkt bekommen habe von Gott. In Bezug auf die Früchte des Geistes, aber vielleicht auch in Bezug auf das, was wir in der Predigt gehört haben. Sündenerkenntnis, Gerechtigkeit und Gericht.